Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Heute mit einer Sonderreihe zum Thema Herzgesundheit. Dafür covert meine Kollegin Dr. Bettina Rakowitz unseren Podcast.
Ja, Patrick, da bin ich auch schon. Wir haben insgesamt 4 Episoden für euch vorbereitet und uns dazu jeweils 2 externe Partner an Bord geholt. Thomas Krug und Kardiologe Dr. Markus Knapp. Los geht's! Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu unserem heute schon 4. Spezialpodcast zum Thema Herzgesundheit. Auch wieder mit dabei Moderator Thomas Krug und unser Kardiologe Markus Knapp. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, danke
hallo,
schön.
Hallo.
Wir freuen uns schon auf die letzte Folge, die wir heute besprechen. Und Bettina, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Für mich ist die Zeit relativ schnell verflogen. Also immerhin ist das Projekt ja auf ein Jahr angelegt. Jetzt ist der Herbst angebrochen und wir sitzen beieinander und machen die letzte Folge miteinander. Und was wir heute besprechen, ist, glaube ich, eine schöne Abrundung zu dem, was wir in den ersten 3 Folgen gemacht haben. Wir wollen tatsächlich so ein bisschen in die Praxis gehen, Markus, und tatsächlich auch miteinander mal darüber sprechen, ja, was mache ich denn überhaupt, wenn ich ein Herzproblem habe, akutes Herzproblem habe, wenn ich im Job stehe? Und vielleicht, Markus, können wir das wie so oft auch in unseren Folgen ein bisschen an einem aktuellen Beispiel festmachen. Ich stelle mir gerade vor, dass du einen Patienten bei dir in der Praxis hast mit einem Herzinfarkt oder einem Krankheitsbild, welches du jetzt vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreibst, und vielleicht können wir an der Hand einmal festlegen und feststellen, wie geht's denn dann nach dir weiter im Betrieb? Ja. Vor allem, wenn es um körperliche Arbeit geht, Markus.
Sehr gerne, liebe Bettina, lieber Thomas, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu dieser Folge heute. Und es geht tatsächlich darum, wie gehe ich damit um, dass ich herzkrank bin und trotzdem arbeiten muss und vor allen Dingen auch körperlich arbeiten muss. Und es sind natürlich solche Situationen, mit denen ich relativ häufig konfrontiert bin, weil leider sind ja durchaus Herzerkrankungen auch in jüngeren Jahren bzw. mittleren Jahren anzutreffen. In erster Linie natürlich sowas wie der Herzinfarkt. Und gerade letzte Woche hatte ich so einen Fall, dass also ein 45-jähriger Mann mit Zustand nach Herzinfarkt zu mir zur Kontrolle kam in die Praxis. Und typischerweise wird er ja natürlich bei uns in Deutschland regelrecht erst versorgt. Das heißt, es war auch in dem Fall so, dass er in eine Klinik kam, dass er dort akut versorgt wurde, dass das verschlossene Gefäß vom Herzinfarkt wieder aufgemacht wurde mit einem Stent. Leider gab es aber trotz allem eine Schädigung des Herzmuskels, sodass der Patient dann mit einer mittelgradig, wie wir sagen, eingeschränkten Herzfunktion entlassen wurde. Dann ist der normale Ablauf, dass dieser Patient dann in eine Reha-Klinik überwiesen wird, wo er in der Regel ungefähr 3 Wochen bleibt, wo er wieder auf das Leben nach Infarkt vorbereitet wird, wo er sich noch ein bisschen erholen kann, wo auch schon gewisse sportliche Aktivitäten begonnen werden. Und dann wird er sozusagen entlassen in die Arbeitswelt und in die normale Welt. Und das ist dann ein ganz wichtiger Schritt, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, da ist er dann wieder auf sich selbst gestellt. Natürlich hat er dann seinen Kardiologen, hat seinen Hausarzt und hat aber sein altes Arbeitsumfeld. Und da kann ich mir vorstellen, so nach 6, 8 Wochen kommt dann ein Patient an die Baustelle und sagt, hallo, da bin ich wieder. Und ja, Bettina, da würde ich einfach mal an dich übergehen. Ja, also medizinisch ist der Mann jetzt gut behandelt, der hat seine Medikamente, der hat auch keine Beschwerden, hat aber schon eine eingeschränkte Herzfunktion. Und jetzt ist er wieder da. Natürlich kann ich mir vorstellen, wird auch erwartet, dass er auch wieder voll arbeitet, so wie gewohnt.
Ja, und
in der Regel möchte er ja auch wieder voll arbeiten und voll einfach einsatzfähig sein. Da muss man eben gut darauf achten, dass es tatsächlich auch möglich ist. Und in einem solchen Fall, so wie du ihn gerade beschrieben hattest, war der Patient ja tatsächlich schon eine Weile nicht bei der Arbeit. Und ab dem Moment, wo jemand 6 Wochen innerhalb eines Jahres fehlt, am Stück oder immer wieder, wird bei uns automatisch schon ein Prozess angestoßen, das berufliche Eingliederungsmanagement, bei uns unter der Abkürzung BEM, geführt. Und das heißt, wenn derjenige wieder zur Arbeit kommt, wird das automatisch angestoßen, dass sich die Mitarbeiter vom BEM mit dem Arbeitnehmer zusammensetzen zu einem Erstgespräch. Und dann wird eben geschaut, was braucht's alles. Vielleicht braucht's auch noch weitere Personen, die zu den Gesprächen dazugeladen werden. Vielleicht braucht's auch Abklärungen mit Versicherungen etc. Und diese Abteilung und unsere dortigen Mitarbeiter, die kümmern sich dann eben drum, um zu schauen, kann der Mitarbeiter wieder an seine alte Stelle, braucht es irgendwelche Veränderungen oder muss man sich möglicherweise auch umschauen, braucht er eine andere Arbeitsstelle innerhalb unseres Unternehmens, weil er vielleicht die vorherige nicht mehr in der Form ausüben kann, wie er das möchte und müsste.
Ja, Bettina, das hört sich für mich alles sehr professionell an. Wenn ich es richtig verstanden habe und wir jetzt den Fall nochmal aufnehmen, jemand ist länger wie 6 Wochen krankgeschrieben, jetzt mit dem Thema Herz, dann wird er eigentlich sehr wohlig aufgenommen bei euch in der Firma und wird auch mehr oder weniger so gesteuert, dass für ihn eine Eingliederung ordentlich stattfinden kann. Also er wird nicht einfach auf der Baustelle landen bei seinem Vorarbeiter oder seinem Vorgesetzten und der hat keine Kenntnis davon, dass jetzt jemand kommt, der ein Herzproblem hat, sondern er ist eigentlich in ein System eingebettet, so verstehe ich das gerade.
Genau, es ist ja für beide Seiten wichtig, dass das wieder gut funktioniert, dass der Arbeitnehmer gut ankommt, dass er aufgefangen wird, dass er wieder alles geben kann, wie vorher auch. Und manchmal braucht es dann einfach andere Rahmenbedingungen. Und da schaut man dann gemeinsam drauf, bis man dann eben eine entsprechende Lösung gefunden hat.
Markus, wenn jetzt so ein Kollege wieder in die Arbeitswelt eingegliedert wird, kommt von euch Kardiologen dann auch eine Bedienungsanleitung, was der Patient, der jetzt eingegliedert wird, wirklich alles schaffen darf? Oder ist das eher etwas, was dann in der Firma generiert wird?
Nee, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Reha-Kliniken, dass die wirklich schauen, in welchem Zustand ist der Patient und wie kann er sich in Zukunft körperlich betätigen. Da werden dann auch Empfehlungen abgegeben, die manchmal etwas schwer in den Alltag zu integrieren sind. Also früher kenne ich das noch, gab es dann mit wie viel Kilogramm darf er dann heben und da steht jetzt zum Beispiel nicht drin, er darf sich bis zu einer Herzfrequenz von so und so belasten, ist auch im Alltag dann auch nicht durchsetzbar. Aber es geht schon in die Richtung, wie viel Tage und wie viel Stunden pro Tag. Und ob er leichte oder mittelschwere oder schwere körperliche Tätigkeit absolvieren kann. Das sind Empfehlungen, die sind nicht bindend. Es geht natürlich in den Reha-Kliniken auch oft um die Frage, kann jemand überhaupt im Beruf bleiben oder ist er berufsunfähig? Ja, also zum Beispiel, wenn jemand eine ganz schwere Herzerkrankung hat, dann wird er jetzt nicht auf Dauer körperlich harte Arbeit durchführen können. Dann muss man, wie die Bettina eben schon gesagt hat, in einem Unternehmen andere Betätigungsfelder finden. In der Regel, so kenne ich das, wird das auf sehr persönlicher Ebene wirklich mit Vorgesetzten und auch Mitarbeitern besprochen und in der Regel wird auch sehr viel Rücksicht darauf genommen.
Vielleicht eine Frage an euch beide, wer es beantworten kann, wenn jetzt der Kollege, die Kollegin wieder in die Arbeitswelt einsteigt, wer definiert denn in der Eingliederung eigentlich, wie viele Stunden pro Tag man dann vertreten kann und wie diese Stunden wieder aufgebaut werden? Wo ist da die Instanz, die das entscheidet? Wer möchte von euch zwei?
Also das, wie eben schon gesagt, ist das Aufgabe der Reha-Kliniken, ja, und die schreiben in dem Entlassbericht ihre Empfehlung. Ja,
also dort kommt eine klare Anweisung, wie viele Stunden pro Woche und wann so aufgebaut wird.
Genau, und Bettina, aber ja, nicht im Detail, also es ist da kein Stundenplan oder Masterplan fürs nächste halbe Jahr dabei, sondern eine Einschätzung zu dem Zeitpunkt, ja, die im Grunde genommen aber unterscheidet, bin ich jetzt überhaupt im Moment arbeitsfähig, mhm, ja, und in welchem Umfang und in welcher Intensität. Oder geht es im Moment darum, dass ich meinen Beruf überhaupt nicht ausüben kann und ich muss mir eine Alternative suchen?
Bettina, dann liegt es ja doch ein bisschen auch beim Unternehmen, diese Eingliederung dann auch zu gestalten. Da zählt dann wahrscheinlich auch die Erfahrung von dem Team, welches dann sich um den Kollegen, Kollegin kümmert.
Ja, das ist ja, dafür sind Sie ja speziell geschult. Das ist ja genau Ihr Job, da hinzuschauen und jedes Mal individuell wieder die beste Lösung zu finden.
Was würdest du sagen, wie werden die Vorgesetzten dann gebrieft? Also wenn jetzt derjenige eben nicht mehr auf der Baustelle tätig sein kann, sondern er kommt irgendwo in den Innendienst oder in einen leichteren Dienst, findet dann ein Gespräch mit dem Vorgesetzten statt, damit er dann auf die Person vorbereitet ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, wenn es letztlich darum geht, dass vielleicht tatsächlich eine komplett andere Tätigkeit gesucht werden muss und gefunden werden muss, braucht es ja möglicherweise auch Umschulungsmaßnahmen. Und dementsprechend, das ist ja nichts, was im geheimen Stübchen passiert und plötzlich springt da der Patient wieder raus. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich ein ganzes Netz, was da dann aktiv ist. Was natürlich, ist auch nochmal wichtig zu betonen, immer auch auf der Freiwilligkeit dann natürlich von dem Mitarbeiter beruht. Also er hat zwar eine Pflicht da, sich auch mit einzubringen, aber wenn er das Ganze nicht annehmen möchte, ist er nicht dazu verpflichtet. Das ist letztlich ein Angebot seitens des Arbeitgebers.
Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Markus, Herzpatienten sind meistens mannigfaltig mit Medikamenten ausgestattet. Wie würdest du das einschätzen? Besteht dort irgendwo ein Risiko, so wie man zum Beispiel mit gewissen Medikamenten nicht mehr Auto fahren darf? Gibt es dort Einschränkungen, die dann wiederum als Hinweis Richtung der Arbeitgeber geht, oder ist das relativ unkompliziert?
Ja, Thomas, so ganz genau, was es da betriebsmedizinisch vorgeschrieben ist, weiß ich jetzt nicht im Detail. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass man zum Beispiel mit gewissen Medikamenten wie Blutverdünnern, die ja sehr häufig sind bei uns in der Kardiologie, zum Beispiel keine schweren Maschinen betreiben darf. Das wäre sicherlich bei Medikamenten, die auch die Aufmerksamkeit reduzieren, wenn jemand eine Epilepsie hat und Antiepileptika einnimmt, was anderes. Also für den Patienten, glaube ich, gibt es bei Medikamenten keine Probleme, auch nicht bei der Arbeit, auch nicht bei körperlicher Arbeit. Aber natürlich muss man, wenn man Medikamente nimmt, gewisse Sachen immer wieder beachten, gell, dass man also auf eine Flüssigkeitszufuhr achtet, gell, gerade wenn man wassertreibende Medikamente nimmt. Wir hatten ja auch schon mal in einer der Folgen das Thema Hitze erwähnt, dass natürlich die große Hitze, aber auch große Kälte, also überhaupt das Wetter einen großen Einfluss auf meinen Biorhythmus und damit auch auf meinen Kreislauf hat. Und da sind natürlich Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen, mehr gefordert, wie die, die es nicht brauchen, zum Beispiel ihren Blutdruck zu messen und ein bisschen in sich reinzuhören und vielleicht das ein oder andere anzupassen.
Bettina, würdest du sagen, dass der Herzpatient, wenn er denn auf der Baustelle tätig ist, sich in einem sicheren Umfeld befindet, also sprich, wenn dann doch nochmal ein Notfall eintritt, dass er dann im Endeffekt über Ersthelfer oder sonstige Strukturen eigentlich sich doch sehr sicher fühlen kann auf der Baustelle? Also im Büro wahrscheinlich eh, weil dort sind die entsprechenden Instrumentarien da, aber wie würdest du das auf der Baustelle einschätzen?
Naja, das Prinzip der Ersthelfer ist ja in jedem Bereich installiert. Auch auf jeder Baustelle muss es einen geben, der als Ersthelfer ausgebildet ist, der entsprechend weiß, was im akuten Notfall in welchem Ablauf zu tun ist. Und wenn es jetzt gerade speziell um Herzerkrankungen geht, gibt es ja auch gerade auf Berufsbaustellen zum Beispiel, ab dem Moment, wo es über 100 Mitarbeiter sind, kann man sich auch über die BG Bau Defibrillatoren hinzumieten. Und auch da, also da ist das bei so Großbaustellen sowieso Standard und Usus. Wenn aber spezielle Bedingungen sind, meinetwegen, es ist schwierig, jemanden zu bergen, weil es eine Tunnelbauarbeit ist oder es sind spezielle Elektroarbeiten, dann ist es auch nicht unbedingt an diese 100 Mitarbeiter gebunden. Was ich jetzt an der Stelle nicht weiß, inwiefern, wenn man das kommuniziert, wir haben hier keine spezielle Baustelle, aber wir haben hier jemanden, der vielleicht ein größeres Gefahrpotenzial mitbringt, würde ich einfach an der Stelle jetzt mal sagen, am besten ist kommunizieren und schauen, inwiefern man das klären kann. Weil wenn der Patient oder in dem Fall der Mitarbeiter die ganze Zeit heimlich für sich in tiefer Angst ist, dass im Falle eines Notfalls er draußen auf der Baustelle nicht schnell genug versorgt werden kann, dann ist er ja entsprechend auch in seiner Arbeitsleistung eingeschränkt, weil er ja dann gar nicht richtig frei sein kann. Mhm. Und dementsprechend, wenn es jetzt keine Großbaustelle ist, wo solche Instrumente ohnehin dazu gemietet werden können, würde ich drauf setzen, es kommunizieren und dass man das entsprechend klären und einrichten kann, dass da natürlich so gut wie möglich für den Notfall jeder gerüstet ist.
Ich würde mich mit euch gerne ein bisschen über das Thema Akzeptanz unterhalten und Markus, vielleicht an dich als erstes die Frage richten, wie geht man aus deiner Sicht am besten damit um? Jetzt in deinem Fall hast du ja Akzeptanz im Bereich der Angehörigen eher als Hauptthema, aber ich glaube, da kann man eine Brücke bauen.
Also Akzeptanz heißt ja, dass jeder, der mit diesem Menschen jetzt dann zu tun hat, sei es privat oder körperlich, und ich denke, darauf zielt jetzt deine Frage, so angenommen wird, dass klar ist, dass jeder jetzt mit dieser neuen Situation zurechtkommen muss. In erster Linie muss natürlich erstmal der Patient es akzeptieren, dass er nicht mehr vielleicht die Leistung hat und auch nicht mehr, wie man so schön sagt, der Alte ist. Das ist ja das, was man dann so hört. Das ist schon mal schwierig genug. Aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass das Umfeld keine falschen Erwartungen hat. Und da ist es manchmal wichtig, sehr offen darüber zu sprechen. Ist natürlich sehr schamhaft belegt zum Teil, weil gerade in einem männerdominierten Beruf oft die Männer sich nicht trauen zu sagen, hör mal, ich bin damit jetzt überfordert oder ich kann das nicht mehr so wie früher und das gleich meinen, das wird als Schwäche ausgelegt. Und das sollte sowohl ein Angehöriger zu Hause als auch ein Vorgesetzter bei der Arbeit erkennen, dass sich jemand vielleicht schwer tut mit seiner neuen Rolle und das aktiv das Gespräch suchen und sagen, zum Beispiel in dem Sinne, du bist trotzdem ein wertvoller Mitarbeiter für uns, auch wenn die Leistung nicht mehr in diesem Tempo vielleicht durchgeführt werden kann, wie das vor deiner Erkrankung war. Aber die Wertschätzung, dass man trotzdem arbeitet und trotzdem sich für das Unternehmen einsetzt, die sollte natürlich rübergebracht werden. Und dann hilft man dem Patienten, mit dieser Unsicherheit auch zurechtzukommen.
Bettina, wie würdest du es jetzt im Arbeitsumfeld einschätzen? Der Vorgesetzte steht ja schon in der schwierigen Situation, dass er unterscheiden muss zwischen einem vollbelastbaren und einem teilbelastbaren Kollegen, Kollegin. Und wie schafft man das, einer Führungskraft das irgendwo zu transportieren? Wie schafft man das, das Feingefühl vielleicht etwas zu schärfen?
Naja, eine Führungskraft ist ja nicht von jetzt auf gleich Führungskraft geworden. Auch die hat ja ihren Weg dahin gehabt und ist einmal, bringt derjenige, diejenige einen eigenen Erfahrungsschatz mit. Und wenn ich dann Führungskraft bin, habe ich ja auch entsprechende Schulungen, die mich auch auf solche Fälle natürlich vorbereiten. Und letztlich ist ja niemandem geholfen, wenn ich einen unzufriedenen Mitarbeiter habe, der jeden Tag am Kämpfen ist und sich nicht unterstützt fühlt und möglicherweise hinterher dann unsere LW-Familie wieder verlässt. Im Gegenteil, wir wollen ja schauen, dass wir zufriedene Mitarbeiter haben, dass die sich wertgeschätzt fühlen, dass die Spaß bei der Arbeit haben, dass sie gerne zu uns kommen und gerne für uns und mit uns zusammenarbeiten. Und dementsprechend ist es natürlich auch in einem solchen Fall ganz wichtig, dass man da zueinander findet. Und wenn ein Patient nach einer längeren Erkrankung wiederkommt und feststellen muss, ich kann nicht mehr so, wie ich mal konnte, ist es natürlich auf dieser Seite ganz wichtig, dass der Patient, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Markus, für sich erstmal akzeptiert und sagt, okay, ich stehe jetzt dazu, es ist einfach so und ich behalte es nicht für mich als großes Geheimnis, sondern da wirklich eine Chance und eine Stärke drin zu sehen, dass man da in die Kommunikation geht. Und auf der anderen Seite der Vorgesetzte hat ja nicht plötzlich einen Mitarbeiter, der aus Bösartigkeit nicht mehr so kann, wie er früher oder vor der Erkrankung mal konnte, sondern da steckt ja unfreiwillige Erkrankung dahinter. Und dementsprechend gilt es da natürlich, so gut es irgendwie geht, unter die Arme zu greifen. Und dann ist es letztlich eine Teamarbeit, ne, wo beide Seiten zusammenschauen können, okay, welche Wege können wir gehen, was können wir von Arbeitgeberseite aus an Unterstützungsmöglichkeiten bieten, was gibt's für Möglichkeiten und wo sind auch die Wünsche des Patienten, will er dort, wo er bis jetzt immer war, möglichst auch wieder hin oder muss man vielleicht erkennen, okay, es braucht andere Wege, wie auch immer. Und die lassen sich finden, wenn man sich zusammensetzt. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Da gibt es auch viele Fälle natürlich, auch bei uns, die ja schon Patienten, die wieder dieses Eingliederungsmanagement durchlaufen haben. Und da sind wir natürlich froh bei jedem, wo das auch wieder geklappt hat. Und da brauchst du die Mitarbeit von beiden Seiten. Und das Verständnis von beiden Seiten ist doch ganz klar.
Ja, Bettina, vielen Dank für die Einblicke jetzt auch nochmal in das Innenleben einer Organisation. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich hoffe, dass das der ein oder andere auch ein bisschen sich zu Gemüte nimmt. Vor allem, wenn es darum geht, eben mit Menschen umzugehen, die tatsächlich vielleicht nicht mehr so belastbar sind in dem Moment und die man einfach dann auch wieder im Rahmen der Eingliederung stärken muss. Ich würde zum Schluss gerne mit euch beiden ein bisschen die vier Folgen reflektieren. Und Markus, wenn du jetzt zurückdenkst, wir sind jetzt viermal zusammengesessen, haben miteinander eigentlich einen Rundumschlag zum Thema Herzgesundheit gemacht. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben?
Also eine ganze Menge, Thomas. Zunächst einmal bleibt mir in Erinnerung, dass wir das erste Mal tatsächlich hier gemacht haben für einen großen Betrieb, und dass ich von Anfang an wirklich begeistert war von der Idee, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem großen Unternehmen wirklich aufzuklären und zu schulen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir Ernährungstipps gegeben haben, dass sich die Kantine darauf auch abgestimmt hat, was ich ganz besonders toll fand, weil die Hauptmahlzeiten werden halt nun mal während der Arbeit eingenommen und wenn man da nicht mitzieht, dann können wir reden so viel, wie wir wollen. Wir haben uns über Notfälle auf der Baustelle unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, was speziell bei so einem Arbeitgeber, wo sehr viel körperliche Arbeit auch draußen unternommen wird, was die Herausforderungen sind, gerade im Herz-Kreislauf-Bereich und und heute auch nochmal diesen wichtigen Part übernommen und klargestellt, dass man selbst als Herzpatient nicht verloren ist in so einem Unternehmen, sondern dass es mit der Hilfe der Ärzte und mit der Hilfe des Betriebes überhaupt keine Katastrophe ist heutzutage, wenn man herzkrank ist und vorhat, noch bis zur Rente weiterzuarbeiten. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht alles. Und ich kann nur noch mal Danke sagen für das Vertrauen, das uns Leonard Weister entgegengebracht hat, diese 4 Folgen zu produzieren, und kann nur wünschen, dass die Obhut und die Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Sinne weitergeführt wird, wie wir es jetzt hier angestoßen haben. Und ich glaube, das kann man sich wirklich positiv auf die Fahne schreiben.
Markus, vielen Dank. Was, Bettina, würdest du sagen, ist bei dir hängen geblieben?
Speziell jetzt von unserem Podcast fand ich eigentlich ganz schön, dass wir so den Bogen gespannt haben. Wir hatten es ja vor allem am Anfang. Was kann ich tun, damit ich möglichst erst gar nicht herzkrank werde? Da hatten wir es ja viel von dem Thema Ernährung gehabt mit der mediterranen Küche. Wir hatten es auch davon, dass es ja auch über unser Unternehmen viele Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu betätigen, die Hansefit-Unterstützung zum Beispiel. Es gibt auch noch einiges, wo ich gerade überlege, ob wir drauf eingegangen sind, wo wir auch viel schauen, dass möglichst jeder Mitarbeiter die Unterstützung bekommt, die er benötigt. Es gibt auch eine Mitarbeiterberatung, SDG, die ich wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anrufen kann, ob es jetzt um berufliche Probleme geht, ob es um private Probleme geht oder ob ich tatsächlich Unterstützung brauche, weil ich jemanden betreuen lassen muss, sei es die Kinder, sei es die Oma. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz breit gefasstes Konzept. Und das anonym arbeitet natürlich, wo sich jeder Mitarbeiter jederzeit melden kann. Das finde ich zum Beispiel ein ganz tolles Angebot, geht jetzt ein Stück weit auch von der Herzgeschichte weg, aber fließt in dieses ganze Feld Gesundheit einfach mit ein. Und dann eben hatten wir es ja von diesem Konzept mit den Ersthelfern, dass wir da entsprechend gut aufgestellt sind, dass man möglichst natürlich auch sich immer ein bisschen schlau machen sollte, wer ist denn in meinem Bereich der Ersthelfer, an wen kann ich mich jederzeit wenden, damit ich mich gut aufgehoben fühle und mich sicher fühle an meinem Arbeitsplatz. Und heute ging es jetzt eben zum Abschluss, zum Ende des Jahres nochmal darum, okay, Prävention hat nicht geholfen, jetzt bin ich schon herzkrank, was kann ich denn dann tun? Und auch da gibt es eben wirklich viele Säulen, auf die wir uns da stützen können. Und ich kann da nur jeden ermuntern, das auch, diese Angebote zu nutzen. Und was jetzt auch wieder ein bisschen abseits von der Herzerkrankung geht, sind ja zum Beispiel Suchterkrankungen. Auch da gibt es eine Möglichkeit, sich entsprechend beraten zu lassen. Da haben wir spezielle Ansprechpartner bei uns im Haus. Da kann man auch entsprechende Therapien ankurbeln. Und dieses ganze Feld LW Gesundheit, wie es bei uns heißt, ist wirklich sehr breit gefasst und hat ganz viele Füße, auf denen es steht. Und wir haben uns jetzt dann eben mal explizit in diesem Jahr das Thema Herzgesundheit rausgepickt und es an diesem exemplarisch aufgeführt und aufgedröselt. Letztendlich ist natürlich ganz klar, es gibt auch noch viele andere mögliche körperliche Baustellen oder auch psychische Baustellen. Und auch da sind die Angebote natürlich dieselben.
Bettina, vielen Dank. Ich glaube, man spürt, dass wir das Thema Herzgesundheit wirklich in den 4 Folgen sehr intensiv miteinander besprochen haben. Ich möchte vielleicht euch auch noch kurz ein Feedback geben. Ich habe gerade gelesen, was euer Leitbild ist bei Leonhard Weiß. Mit Leonhard Weiß Freude am Bauen erleben. Jetzt könnten wir auch sagen, mit Leonhard Weiß Freude am Podcasten erleben. Aber das ist sicherlich jetzt kein Leitbild, aber das spiegelt ein bisschen das wider, was wir drei hier in der Runde besprochen haben. Für mich war das eine sehr spannende Konstellation, einen Mediziner und dich, Bettina, aus der Betriebswelt in einem Interview zusammenzuführen. Das ist jetzt auch immer etwas, was man im Alltag macht. Ich glaube, wir haben das ganz gut miteinander hinbekommen. Und Markus, für mich war auch im Rahmen dieses Programms, dieser 4 Podcast-Runden, durften wir zweimal live auftreten. Das fand ich auch sehr spannend. Wir konnten da unseren Talk führen, hatten auch interessantes Publikum da. Also für mich rundherum ein tolles Projekt und natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Leonhard Weiß uns diese Einblicke gegeben hat. Wir alle, die in der Geschäftswelt unterwegs sind, wissen, dass Einblicke in fremde Organisationen nicht immer so einfach sind. Ihr habt uns sehr viel teilhaben lassen an dem, wie Leonhard Weiß tickt und wie ihr vor allem euch um das Wohl und die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert. Dafür herzlichen Dank und ich hoffe, dass ihr euch nochmal traut, ein Podcast-Projekt anzupacken, in welcher Form auch immer. Vielleicht macht ihr einen Crime-Podcast oder was auch immer.
Aber naja, Moment. Wir haben einen Podcast, der nennt sich Gelbtöne, der kommt auch regelmäßig raus. Das, was wir jetzt hier zusammen gemacht haben, war eine Sonderausgabe, die sich auf diese 4 Ausgaben beschränkt hat, wo wir uns jetzt auch eure Unterstützung mit dazugeholt haben ins Boot. Und ansonsten, jeder, der möchte, ist natürlich sehr herzlich eingeladen, auf unseren monatlichen Podcast die Gelbtöne zu hören, die auch, wer es nicht ganz so lang möchte, immer in der Kurzfassung, den GT Drops auch noch rauskommt. Da kann man sich das Ganze in Kürze dann auch nochmal anhören. Also ja, da brauchen wir uns kein Crime überlegen. Wir haben viele spannende Themen bei uns in der Bauwelt und die gehen wir schon an.
Wunderbar, dann würde ich sagen, schließen wir die Akte, schalten die Mikrofone ab und ich wünsche euch eine gute Zeit.
Alles Gute.
Dankeschön.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne. Vielen Dank fürs Zuhören. Doch bevor du abschaltest, gib uns außerdem eine kurze Rückmeldung. Wie hat dir die heutige Episode gefallen? Hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, dich beim nächsten Gelbton wieder bei uns zu haben. Bis dahin, wir hören uns.